das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Es muss den Verantwortlichen in Israel sehr klar gewesen sein, dass dieser Zwischenfall nicht ohne Folgen bleiben würde. Und der Iran hatte Vergeltung ja auch unverzüglich angekündigt, nachdem vor knapp zwei Wochen ein mutmaßlich israelischer Luftangriff ein Gebäude der iranischen Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus zerstörte. Dabei waren 7 Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde getötet worden, darunter 2 Generäle. Vor knapp anderthalb Stunden wurde mit der ersten Eilmeldung dann klar, wie diese Vergeltung aussieht. Der Iran hat einen Luftangriff auf Israel mit mehreren Dutzend Drohnen und Raketen gestartet. Das bestätigte kurz vor unserer Sendung auch die Revolutionsgarde im iranischen Staatsfernsehen. Man habe bestimmte Ziele in Israel ins Visier genommen. Über die befürchtete Eskalation im Nahen Osten, Katharina Willinger.
Im iranischen Fernsehen verkündet ein Moderator vor wenigen Minuten, der Angriff auf Israel habe begonnen. Neben Drohnen seien auch Raketen auf dem Weg. Zu diesem Zeitpunkt ist man in Israel bereits in Alarmbereitschaft. Dort verkündet ein Sprecher des israelischen Militärs, diese Bedrohung braucht mehrere Stunden, ehe sie Israel erreicht. Das israelische Militär und die Luftwaffe führen einen ausgearbeiteten Plan aus. Wir sind gut vorbereitet. Seit fast zwei Wochen war ein Angriff des Irans vermutet worden. Auslöser war ein mutmaßlich israelischer Angriff auf ein iranisches Botschaftsgebäude in der syrischen Hauptstadt Damaskus Anfang April. Dabei starben 7 Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde, unter ihnen 2 Generäle. Irans Religionsführer und höchster Mann im Staat, Ali Khamenei, kündigte daraufhin Vergeltung an. Das teuflische Regime hat einen Fehler begangen. Es muss dafür bestraft werden und es wird bestraft werden. US-Präsident Biden hatte heute bereits einen Wochenendausflug abgebrochen und war zu dringenden Beratungen mit seinem nationalen Sicherheitsteam nach Washington gereist. Kurz zuvor hatte die iranische Revolutionsgarde im Persischen Golf ein Containerschiff mit Verbindungen zu Israel gekapert. Nun soll der eigentliche Angriff begonnen haben.
Und dazu jetzt Christian Limpert, der für uns aus Tel Aviv berichtet. Christian, der Angriff aus dem Iran ist offenbar vor gut anderthalb Stunden gestartet worden. Hat er Israel denn bereits erreicht?
Nein, hat er nicht. Wir alle haben hier diese Raketenwarn-App, die uns Raketen anzeigt, wenn sie israelischen Luftraum erreichen. Das ist noch nicht passiert. Es gab auch noch keinen Luftalarm in Israel. Das israelische Militär hat vor kurzem aber gemeldet, dass es über dem jordanischen und dem syrischen Luftraum, also direkt in den angrenzenden Ländern, bereits Abfang von Drohnen und Raketen gegeben hat.
Und worauf stellt sich die israelische Luftabwehr jetzt ein?
Das ist noch nicht final bestätigt. Momentan ist die Meldung in israelischen Medien von mehreren hundert, von 200 Drohnen, möglicherweise auch Raketen, die in Richtung Israel unterwegs sind. Der Sprecher des israelischen Militärs hat es ja gesagt, dass man das genau beobachte, dass es eine mehrstündige Flugdauer sein wird. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass man einen Teil oder einen Großteil dieser Objekte abschießen wird. Jordanien als Nachbarland hat beispielsweise auch schon angekündigt, Objekte, die über den eigenen Luftraum fliegen, abzuschießen. Also da ist man vorbereitet. Man muss dazu sagen, man hat ja mit einem möglichen Angriff seit Tagen gerechnet. Die Flugabwehr ist in höchster Alarmbereitschaft. Es gab heute noch mal neue Anweisungen, auch für die Bevölkerung, dass man in Nähe von Schutzräumen bleiben soll. Morgen sind Schulausflüge in Schulen zum Beispiel gestrichen. Also man ist vorbereitet und der Militärsprecher hat auch gerade gesagt, man beobachte das sehr ruhig und ist wirklich auch in aller Ruhe auf diesen Angriff vorbereitet.
Abgesehen von den militärischen, den möglichen Reaktionen, welche Reaktionen gibt es denn in Israel auf diesen Angriff insgesamt bisher und welche sind da noch zu erwarten?
Zur Stunde tagt das Sicherheitskabinett um Premierminister Netanyahu und es wird einfach jetzt viel davon abhängen, was genau dieser Drohnen- und möglicherweise auch Raketenangriff aus dem Iran für Schäden hier hat. Was wir momentan hören, ist, dass es wohl vor allem um die Region Golanhöhen gehen soll, also genau genommen um besetztes oder annektiertes, von Israel annektiertes Gebiet. Das ist wohl das Gebiet, auf das diese Drohnen nun zielen. Und von möglichen Schäden und Einschlägen dort wird abhängen, wie Israel dann reagiert. Israelische Medien sagen auch jetzt schon, der weitere Verlauf der nächsten Tage, also ob es zu einer Reaktion Israels kommt, hängt also auch von diesen Schäden ab.
Christian, vielen Dank für die Informationen aus Tel Aviv. Und damit schalten wir jetzt direkt weiter zu unserer Kollegin Katharina Willinger, die die Lage im Iran von Istanbul aus beobachtet. Katharina, was ist denn jetzt noch darüber hinaus bekannt von iranischer Seite aus? Denn so einen Angriff hat es in dieser Form ja noch nicht gegeben.
Nein, Ingo, den hat es tatsächlich so noch nie gegeben. Was wir hören, das sind vor allen Dingen das, was die Moderatoren gerade im iranischen Staatsfernsehen sagen. Die berufen sich wiederum auf die Revolutionsgarde, auf die iranische ist, dass es mehrere Dutzende Drohnen sein sollen, die, wie Christian ja gerade erwähnt hat, auf den Weg in besetztes Gebiet, so heißt es, sein sollen. Man geht davon aus, das wurde auch im Vorfeld schon gemutmaßt, dass es sich um die Golanhöhen handelt. Es sollen auch noch Raketen abgefeuert worden sein. Da wurde aber nicht hinzugefügt, auf welches Ziel genau, ob auf die Golanhöhen oder tatsächlich dann auf anderes Gebiet innerhalb Israels. Es soll sich um die sogenannten Shahed-Drohnen handeln. Das sind sogenannte Kamikaze-Drohnen. Vielleicht kennt sie der ein oder andere auch aus dem Ukraine-Krieg. Dort wurden sie von den Russen eingesetzt. Sie sind extrem gefährlich. Sie können im Schwarm auftreten und das ist auch die große Gefahr jetzt. Ich weiß nicht, ich kann nicht schwer beurteilen, wie gut die israelische Luftwaffe und das Luftabwehrsystem darauf vorbereitet sind. Fakt ist, wir haben gerade eben Bilder bekommen über dem irakischen Luftraum, ist zu sehen, wie diese Drohnen gerade über den Irak fliegen. Es sind tatsächlich sehr viele und sie könnten natürlich eine ernsthafte Bedrohung für Israel darstellen.
Also diese Angriffswelle rollt derzeit, aber muss man damit rechnen, dass da auch noch weitere Angriffe folgen könnten?
Das ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube, vieles hängt davon ab, wie schwer die Schäden heute Nacht sein werden. Christian hat es ja gerade schon erwähnt, dass auch israelische Medien sich schon darauf beziehen. Im Iran hat man ja seit Tagen darüber diskutiert, beziehungsweise in internationalen Medien auch, wie gefährlich und wie intensiv so ein Angriff sein könnte. Denn man weiß natürlich ganz genau in Teheran, dass wenn der Angriff besonders schwer ausfällt und besonders heftig ist, israelisches Staatsgebiet trifft, dass Israel dann zurückschlagen wird und dass es dann unterstützt wird von den USA. Auf so einen Krieg hat Iran sich vermutlich nicht eingestellt, aber muss natürlich jetzt bei so einem immensen Angriff damit rechnen, dass es zu einem Gegenschlag kommt. Insofern, wie die nächsten Tage aussehen werden, lässt sich vermutlich erst beurteilen, wenn die Drohnen und die Raketen ihr Ziel am Ende dann auch erreicht haben.
Katharina, vielen Dank für die Informationen über den Iran aus Istanbul. Und damit schalten wir direkt weiter in die USA, denn dort wird die Situation im Nahen Osten auch genauestens beobachtet. Marion Schmickler ist für uns in New York. Marion, US-Präsident Joe Biden hatte den Iran im Vorfeld ja vor einem Militärschlag dringend gewarnt. Wie sehen jetzt die ersten Reaktionen aus den USA auf diesen Angriff des Irans aus?
Katharina Willinger hat es ja eben schon gesagt, der Präsident hat seinen Wochenendausflug abgebrochen und ist kurzfristig zurück nach Washington gereist. Er ist eben im Weißen Haus angekommen, dann direkt in den Situation Room gegangen. Da wird er sich treffen mit seinen Beratern, unter anderem Außenminister Blinken, Verteidigungsminister Austin, sein Sicherheitsberater. Und vor einer Stunde gab es eine erste Erklärung aus dem Weißen Haus. Da wurde bestätigt, dass es Drohnenangriffe gibt. Und da hieß es, das werde noch einige Zeit dauern, bis die in Israel ankommen. Der Präsident werde ständig auf dem Laufenden gehalten. Man sei im engen Kontakt mit Israel, heißt es da. Und da gibt es dann einen Satz, der Israel sehr freuen dürfte, vor allem jetzt nach den Auseinandersetzungen, nach den Unstimmigkeiten in den vergangenen Monaten. Da hieß es, die USA stehen felsenfest hinter Israel und werden Israel bei allem unterstützen. Die Experten hier sind tatsächlich etwas überrascht darüber, dass der Angriff aus dem Iran direkt an Israel gerichtet ist. Darauf hatte man sich hier offenbar nicht eingestellt.
Ist denn dann damit zu rechnen, dass die USA sich da noch aktiver einschalten und wie?
Also es heißt zumindest jetzt, man wolle alles tun, um Israel zu unterstützen gegen die Drohnenangriffe aus dem Iran. Da werden möglicherweise auch amerikanische Abwehrsysteme eingesetzt, die in der Region schon unterwegs sind. Aber das große Problem, so heißt es hier immer wieder in allen Medien, sind nicht die Drohnen. Man geht davon aus, dass man die Drohnen eigentlich technisch ganz gut in den Griff bekommen kann, dass man die abfangen kann. Aber die große Sorge ist, wie reagiert Israel? Wird Israel damit reagieren, dass sie auch den Iran direkt angreifen. Und das, so glaubt man hier, könnte ein wirklicher Gamechanger sein, ein Szenario, das der Präsident immer verhindern wollte, weil die große Sorge ist, dass damit der Konflikt sich ausweitet in die gesamte Region. Und es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer, denn es gibt offenbar tatsächlich immer noch offene Kanäle nach Teheran, zwischen Washington und Teheran. Man ist ja vorher auch informiert worden, dass es einen Angriff geben soll. Und das ist wirklich ein Hoffnungsschimmer, weil man eigentlich davon ausgeht, dass Iran, das hat ja die Katharina Willinger auch gesagt, kein Interesse haben kann an einem größeren Konflikt und die USA in keinem Fall, das hat Biden auch vorher immer gesagt, die wollen eigentlich keinen größeren Konflikt in dieser Region, weil der viel zu gefährlich wäre.
Marianne, vielen Dank für die Informationen aus New York. Ja, und soweit die neuesten Entwicklungen zu diesem Angriff Irans auf Israel. Und wir halten Sie natürlich auch auf dem Laufenden, sollte es während dieser Sendung dazu noch weitere Neuigkeiten geben. Und machen jetzt aber erstmal weiter mit weiteren Nachrichten des Tages und mit dir, Jens.
Deutschland will der Ukraine ein weiteres drittes Patriot-Flugabwehrsystem liefern. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium mit. Grund seien die zunehmenden russischen Luftangriffe. Das Patriot-System komme aus Beständen der Bundeswehr und werde unverzüglich übergeben. Zuletzt hatte Russland seine Angriffe auf die Ukraine verstärkt und dabei insbesondere die Energieinfrastruktur im Visier. In Sydney hat ein Mann 6 Menschen in einem Einkaufszentrum getötet. Er stach mit einem Messer auf Besucher ein, bevor er von einer Polizistin erschossen wurde. Es gibt mehrere Verletzte, darunter ein 9 Monate altes Baby. Über das Motiv des Täters ist noch nichts bekannt. Einen terroristischen Hintergrund schließen die Ermittler aus. In der Türkei ist bei einem Seilbahnunglück ein Mensch ums Leben gekommen, mehrere wurden verletzt. 170 Passagiere mussten stundenlang in den Gondeln ausharren, bis sie gerettet werden konnten. Die Seilbahn führt vom Badeort Antalya auf den Berg Tünektepe und wurde erst vor 7 Jahren gebaut. Einer der Pfeiler knickte um. Die Ursache wird noch untersucht. Die Inklusion von Menschen mit Behinderung steht im Mittelpunkt der diesjährigen Woche für das Leben der katholischen und evangelischen Kirche. Sie wollen dabei vor allem auf Jugendliche und junge Erwachsene schauen. Eröffnet wurde die bundesweite Aktion mit einem ökumenischen Gottesdienst. Dabei betonte der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz Betzing, die Gesellschaft sei deshalb stark, weil eben nicht alle Menschen gleich seien.
Und es soll ja Menschen geben, für die Essen erst frittiert richtig schmeckt. Egal ob Pommes, Blumenkohl oder Schokoriegel. Doch irgendwann muss das Fett auch mal gewechselt werden. Und dann? Einfach in den Gulli damit? Nee, einfach in den Tank. Tatsächlich taugt entsprechend aufgearbeitetes Frittenfett für ein zweites Leben und zwar als Alternativkraftstoff für Dieselautos. Noch bisher durften dem Diesel ja schon alternative Kraftstoffe aus Holzresten, Gülle oder altem Speiseöl beigemischt werden. Jetzt hat die Bundesregierung den Weg freigemacht für 100% Biodiesel aus pflanzlichen und tierischen Fetten als eine Übergangslösung auf dem Weg vom Verbrenner zur E-Mobilität. Paul Jens und Jochen Breitinger.
In dieser Tankstelle südlich von Stuttgart gibt es schon HVO. Bereits seit 4 Monaten können Kunden hier die Dieselalternative zapfen.
Wir tanken es jetzt neu. Momentan haben wir noch nicht so viele Erfahrungen. Fährt sich prinzipiell wie jeder normale Diesel auch.
Dadurch, dass ich ein Benziner fahre, ist das jetzt für mich, sagen wir mal, unwichtig in dem Moment. Aber zum Beispiel unser Geschäftsfahrzeug ist auch ein Diesel.
Tankstelleninhaber Michael Wankmüller ist so sehr von der Alternative überzeugt, dass er HVO auch schon vor der neuen Verordnung verkauft hat.
Das ist ein gutes Thema, um im Grunde den Verkehrssektor relativ schnell und relativ kostengünstig mit gerade mal einem Preisunterschied aktuell von 6 Cent zum normalen fossilen Diesel den Verkehrssektor im Grunde klimafreundlicher hinzubekommen.
Experten erwarten allerdings, dass HVO bis zu 20 Cent mehr kosten könnte als konventioneller Diesel. Auch er fährt schon mit HVO, zumindest zu Testzwecken. Mehr als 1 Million Kilometer hat das Forschungsteam rund um Olaf Tötter vom Karlsruher Institut für Technologie zurückgelegt. Unter anderem mit diesem 28 Jahre alten Dieseltransporter.
Also es können alle Dieselmotoren können HVO tanken. Ja. Das ist eine Verträglichkeit, ist überhaupt nicht das Problem.
Während herkömmlicher Diesel vor allem aus Rohöl besteht, basiert HVO auf pflanzlichen und tierischen Fetten. Das habe Vorteile, sagt der Forscher.
Ja, also der Kraftstoff selbst nutzt ja Rest- und Abfallstoffe. Und deswegen ist also eine CO2-Reduktion von ungefähr 90% ist absolut realistisch.
Für die deutsche Umwelthilfe ist HVO nur eine Scheinlösung. Es gäbe gar nicht genügend Abfallstoffe in Deutschland, um den Verkehrssektor annähernd mit der Dieselalternative zu versorgen.
Die Reststoffe, die im Moment in Deutschland verwendet werden, kommen zu 80% aus dem Ausland, überwiegend aus Asien. Und jetzt also altes Frittenfett von Asien nach Deutschland zu bringen, um es dann hier wiederum aufwendig zu Kraftstoff zu verarbeiten, dann ist es sinnvoller, das tatsächlich in Asien zu lassen.
HVO, vielleicht nicht der Klimaretter, aber jetzt eine Alternative an der Zapfsäule. Zumindest für die, die es sich leisten können.
Und wir kommen nochmal zu dir, Jens, und zwar mit Nachrichten aus der Welt des Sports.
Gern. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München nach zwei Niederlagen in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Münchner gewannen gegen Köln mit 2:0.
Nicht glanzvoll gewonnen, aber immerhin. Zudem das erste 2:0-Spiel in der Liga seit Ende Januar geht doch aus Sicht der Bayern. Die aber in der Anfangsphase mit starken Kölnern große Probleme hatten. Die Gäste auf Augenhöhe über weite Strecken der ersten Halbzeit. Erst zum Ende wurden die Bayern stärker, scheiterten jedoch durch Kane und Tell zweimal am Pfosten. Viele Torgelegenheiten, deshalb insgesamt ein unterhaltsamer Nachmittag, weil Timo Schulz Kölner sich nicht versteckten und erst nach der Pause in Rückstand gerieten. Nach einer guten Stunde erzielte Guerrero das 1:0. Sein drittes Saisontor, unhaltbar für den starken Schwäbe im Kasten der Domstädter. Erst in der Nachspielzeit sorgte Müller für den 2:0-Endstand. Damit eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Rückspiel der Bayern am Mittwoch gegen Arsenal London.
Riesenfreude in Mainz über den nächsten überzeugenden Heimsieg im Abstiegskampf. Mit Leidenschaft und Klasse drehten die in Rot-Weiß spielenden Mainzer einen frühen 0:1-Rückstand gegen die TSG Hoffenheim, die zwar durch Pavel Kaderzabeks Kopfballtreffer in der 19. Minute in Führung ging, am Ende aber mit 1:4 unterlag. Unmittelbar nach der Pause glichen die Gastgeber zunächst durch Jonathan Burkhardt aus, ehe nur 4 Minuten später sogar der 2:1-Führungstreffer gelang. Philipp Nwenes Torschuss wurde von Hoffenheims Kabak unhaltbar abgefälscht. Die Mainzer blieben wie in der ersten Hälfte drückend überlegen und erhöhten folgerichtig in der 63. Minute auf 3:1. Burkhardt verpasste noch, aber der großartig aufspielende Brian Gruder traf im Nachsetzen. 2 Minuten vor dem Ende gelang Karim Onisivo mit seinem ersten Saisontor schließlich der Treffer zum 4:1-Endstand. Mainz besiegt enttäuschende Hoffenheimer, auch in der Höhe verdient.
Die weiteren Ergebnisse des 29. Spieltags: Leipzig-Wolfsburg 3:0, Mönchengladbach-Dortmund 1:2, Bochum-Heidenheim 1:1, Stuttgart-Frankfurt 3:0. Bereits gestern gewann Augsburg gegen Union Berlin mit 2:0. Morgen gibt es noch 2 Spiele. Darmstadt empfängt Freiburg. Und Leverkusen kann mit einem Sieg gegen Bremen erstmals deutscher Meister werden. Die Tabelle: Leverkusen auf Platz 1, zweiter ist München, dahinter Stuttgart, Leipzig, Dortmund und Frankfurt. Heidenheim ist 10., gefolgt von Mönchengladbach und Bremen, in der Abstiegszone Mainz vor Köln und Schlusslicht Darmstadt.
Und wir haben zum Schluss noch das Wetter. Donald, wie sind die weiteren Aussichten?
Ja, es wird morgen schon mal ein bisschen kälter und in der nächsten Woche steht dann klassisches Aprilwetter an. Wir können mal auf die Wetterkarte schauen und sehen hier schon diese blaue Zackenlinie. Eine erste schwache Kaltfront, die morgen die Mitte Deutschlands erreicht. Im Süden bleibt es noch warm. Und diese Kaltfront kommt heute Nacht im Norden schon an mit ersten, meist aber nur schwachen Schauern und vielen Wolken. Das Ganze wird sich dann langsam weiter in Richtung Süden ausweiten, wird dann morgen Nachmittag ungefähr Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen erreicht haben. Weiter im Süden bleibt es nochmals sehr freundlich. Die tiefsten Temperaturen liegen unter diesem Wolkenband, meist bei 10 bis 15 Grad, ganz im Norden und auch im Süden, vor allem dort in Tälern, geht es schon mal in den einstelligen Bereich. Die höchsten Temperaturen morgen wieder am Oberrhein bis zu 28 Grad, im Norden noch 12 bis 14 Grad. Und der Trend für die nächsten Tage zeigt uns, dass es Montag losgeht, von Nordwesten her Übergang zu wechselnder Bewölkung, immer wieder Regenschauer, sinkende Schneefallgrenze und zum Teil Graupelgewitter.
Das sind April-Aussichten in der Tat. Vielen Dank, Donald, dafür. Und das waren die Tagesthemen an diesem späten Samstagabend. Hier im Ersten folgt jetzt das Wort zum Sonntag.
Wir halten Sie über alle aktuellen Entwicklungen immer auf dem Laufenden auf tagesschau.de.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin.
Ihnen eine gute Nacht.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.